times when there's a lot of, you know, there's a lot of riots and so forth, that's still going to happen in the States, you know, and anywhere else for that matter. So therefore, when in the hottest parts of the country, they should allow these groups to play in an outdoor way. You know, I know that sounds suicidal, but it's not at all. Matter of fact, it's the best way to do anything. It's a brain, well, only special groups, though, certain groups, because there's a lot of groups that are trying to, like I said before, keep harmony amongst people. So they either give them good time music or loud music so they can release their frustrations and so forth. Standing right next, you know, like black and white standing next to each other with hammers, getting ready to hit each other. And this music has a way, it's a universal language anyway.
Jimi Hendrix sprach von den massiven Unruhen in den USA 1969 und dass Bands, die bei Kundgebungen und Open Airs aufgetreten sind, eine wichtige Funktion hatten. Sie halfen, Frustrationen abzubauen, damit sich weiße und schwarze Menschen nicht die Köpfe einschlagen. Die Musik sei dafür geeignet, weil Musik eine universelle Sprache sei. Mehr von und über Jimi Hendrix jetzt. Nur 3 Studioalben und 4 Jahre Konzertaktivitäten reichten aus, um ihn unsterblich zu machen und zum Mythos zu überhöhen. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell und mit einem Stundenprogramm für Jimi Hendrix, der vor 50 Jahren am 18. September 1970 im Alter von 27 Jahren starb. Er gilt bis heute als genialer Musiker, als der innovativste und einflussreichste Gitarrist der Rockgeschichte, als beeindruckender Songschreiber, charaktervoller Sänger und charismatischer Performer. Der Nachhall, den seine musikalischen Meilensteine der Jahre 1967 bis 1970 auslösten, ist bis heute nicht verklungen. Im Zentrum dieser Radiostunde, die den Gitarrenmagier würdigt und seine großen Hits, die sattsam bekannt sind, vermeiden möchte, steht ein Interview mit Jimi Hendrix, das bei einer Radiopressekonferenz 1969 in New York aufgezeichnet wurde. Meine Übersetzungen der Interview-Takes sind Annäherungen an den Inhalt der Aussagen von Jimi Hendrix. Er sprach sehr schnell und nicht immer sehr gut verständlich, weshalb ich verschiedentlich interpretieren musste, was er denn gesagt und gemeint haben könnte. Klar verständlich ist der Text des Songs »Message to Love«, dessen erste Versionen Ende 1969 entstanden. Am 20. Januar 1970 wurde dann die endgültige Fassung im Record Plant in New York eingespielt mit Buddy Miles am Schlagzeug und Billy Cox am Bass seiner damaligen kurzlebigen Band of Gypsies, unterstützt von Background-Sängerinnen. Im Song Message to Love singt Jimi Hendrix: »Ich reise mit der Geschwindigkeit eines wiedergeborenen Mannes. Ich habe eine Menge Liebe zu geben. Mit den Spiegeln in meiner Hand sende ich eine Botschaft der Liebe.«
Well, world, I said we're traveling at a speed of a reborn man. We got a lot of love to give. You better come on if you can. So I'm talking about love. Don't try to run away. Check yourself out, baby, and then come with me today.
Der Song Message to Love erschien posthum im Album Crash Landing von 1975 und auf CD 1995 im Album Voodoo Soup. Kaum zu glauben, aber wahr, mit Deutschland verbinden sich zwei wichtige Daten im Leben von Jimi Hendrix. Mit seiner Band in Trio-Besetzung, der Jimi Hendrix Experience, hatte er eines seiner allerersten Engagements in Europa vom 8. bis 11. November 1966 im Münchner Club Big Apple. Und auch sein letzter Festivalauftritt, 12 Tage vor seinem Tod, fand ebenfalls in Deutschland statt, auf der Ostseeinsel Fehmarn am 6. September 1970 beim chaotischen Open-Air Love and Peace Festival am Flüggerstrand von Fehmarn. An den großen Festivals, auf denen Jimi Hendrix in den 3 Jahren seiner gloriosen Zeit auftrat, lässt sich die Entwicklungskurve seiner künstlerischen Kraft und der Wirkung seiner Bühnenauftritte recht gut darstellen. Das Fehmarn-Festival war der Tiefpunkt seiner Karriere. Von einem Teil des Publikums wurde er ausgebuht und ausgepfiffen. Und er reagierte mit dem legendären Spruch zum Publikum: "Ich scheiß drauf, ob ihr buht oder nicht, solange ihr es in der richtigen Tonart tut." Ganz anders beim ersten großen Festival seiner Karriere, 3 Jahre zuvor, dem Monterey International Pop Music Festival, bei dem die Jimi Hendrix Experience am 18. Juni 1967 auftrat und enthusiastisch gefeiert wurde. 2 Jahre später beim Woodstock Festival im August 1969 erlebte Jimi Hendrix den Zenit seiner Karriere. 5 Monate später offenbaren sich erste Risse in der bislang fast makellosen Erfolgsgeschichte. Beim Winter Festival for Peace, einem Benefizkonzert gegen den Vietnamkrieg am 28. Januar 1970 im New Yorker Madison Square Garden, schluckt Jimi Hendrix einen mies verpanschten LSD-Cocktail, hat einen Horrortrip und verlässt nach nur 2 Songs schwanken die Bühne. Das Publikum tobt vor Wut. Beim Atlanta International Pop Festival im Juli 1970 liefert Hendrix vor 200.000 Festivalbesuchern wieder einen guten Auftritt ab. Doch schon 2 Wochen später beim New York Pop Festival wirkt er müde und ausgelaugt. Dann folgt Ende August auf einer kleinen britischen Insel das von den Besucherzahlen her größte Open Air jener Zeit, das Isle of Wight Festival, vor ca. 600.000 Besuchern. Jimi Hendrix geht mit vollem Engagement in seinen Auftritt. Er kämpft mit seiner Gitarre, verausgabt sich und scheint doch leer, wirkt ausgepumpt und uninspiriert. Dazu später mehr. Dann folgt am 4. September das von Lippmann und Rau organisierte Eintagesfestival Super Concert 70 in der Berliner Deutschlandhalle mit den Vorgruppen Can't Heat, Broken Harm und 10 Years After. Alvin Lee, der Speed-Gitarrist von 10 Years After, demonstriert unmittelbar vor dem Auftritt von Jimi Hendrix seine Ambitionen auf den Titel des Geschwindigkeitsweltmeisters am Gitarrengriffbrett. Hendrix lässt sich nicht auf den Hahnenkampf ein, liefert einen soliden Auftritt ohne Show-Höhepunkte ab. Er wirkt etwas müde, manchmal gar leicht fahrig, was mit einzelnen Pfiffen quittiert wird. Tags drauf, am 5. September, soll Jimi Hendrix in Fehmarn auftreten. Dort stürmt es wie wild, die Stimmung ist aggressiv und Jimi Hendrix sagt kurz vor seinem Auftritt ab. Er fühlt sich nicht dazu in der Lage. Über die weitere sich danach zuspitzende Entwicklung zitiere ich aus der Jimi Hendrix-Biografie von Corinne Ulrich. Alexis Corner, der dieses Festival als Ansager ziemlich fest in der Hand hat, versucht dem Publikum zu erklären, was los ist. Bloß, das deutsche Publikum begreift nicht, ist stinksauer, dass es seinen Hendrix nicht sieht, nicht hört. Es kommt zu ersten Krawallen. Kein Mitleid mit dem Künstler, nur Selbstmitleid wegen entgangener Musik. Viele der Zuhörer glauben schlicht an einen erneuten Betrug der Veranstalter. In den Jahren zuvor haben ja schon oft windige Jungs mit Namen geworben, die dann nicht erschienen. Corner kann die Masse nicht bändigen, sie schreit ihn nieder. Doch es gelingt Alexis Corner mit seinem britischen Blues, mit seinem Versprechen, Jimmy erscheine noch, den Aufruhr niederzuringen. Am Sonntag, dem 6. September, tritt Hendrix tatsächlich auf. Das Publikum, enttäuscht und verärgert, dumm und uneinsichtig, ist gespalten. Die eine Hälfte schreit Jimi Hendrix nieder, go home, die andere will seine Musik hören. Hendrix spielt gegen den Krawall an, das andauernde Schreien go home bleibt. Jimi wird böse, ich hätte euch besser vergessen sollen, ihr Motherfucker, Er spielt Killing Floor und verlässt ohne Zögern den Veranstaltungsort. Was anschließend passiert, ist tagelang Gegenstand der Boulevardpresse. Das Festival in Fehmarn endet mit unglaublichem Krawall, kulminiert in Zerstörungswut, Brandstiftung und Schlägereien. Man gibt die Schuld Jimi Hendrix. Zitat Ende. Bei diesem sturmgepeitschten, chaotisch organisierten Fehmarn-Festival spielte Jimi Hendrix unter anderem auch seinen alten Blues Red House aus dem Debütalbum Are You Experienced? Ein typischer langsamer 12-Takte-Blues, wie man ihn so zitathaft nicht oft bei Jimi Hendrix hörte. Seine Gitarrensoli sind vorzüglich gelungen und gehen über die typische Blues-Gitarrenarbeit weit hinaus. Der Text dieses von Hendrix geschriebenen Blues-Titels Red House ist bester schwarzer Humor. Nach etwa 99,5 Tagen unterwegs sein, kommt er mal wieder nach Hause zurück und stellt fest, dass sein Schlüssel nicht mehr passt. Und er hat das unangenehme Gefühl, dass sein Baby entweder hier nicht mehr wohnt oder ihn nicht mehr ins Haus reinlassen will. Seine Reaktion, na gut, wenn sein Baby ihn nicht mehr liebt, dann gibt sie immer noch ihre Schwester. Der Blues Red House war einer der ersten Songs, den Hendrix mit seiner Experience Ende 1966 aufnahm für das Debütalbum Are You Experienced, das im Mai 1967 auf den Markt kam und bis auf Platz 2 der britischen Charts kletterte. Die Experten waren sich damals einig. Ein Album wie dieses, das stilistisch Blues mit Jazz und psychedelischem Rock mischt, das gab es bislang noch nicht. Und die Klasse, Reife und unvergleichliche Spieltechnik des Gitarristen Hendrix toppte alles, was man bislang kannte. Dem neuen Star am Rockhimmel stehen plötzlich alle Türen offen. Alle reißen sich um Jimi Hendrix, alle machen ihm große Versprechungen, vor allem die Businessleute, seine Manager und die Konzertveranstalter. Der unerfahrene 24-jährige Jimi Hendrix ist vertrauensselig, glaubt alles, unterschreibt, was man ihm vorlegt und denkt, dass jetzt für ihn alles bestens läuft. Genug Geld auf dem Konto, gute Studios, wo er in Ruhe seine Platten aufnehmen und seine Klangvorstellungen realisieren kann, viele gute Konzerte, aber auch nicht zu viele, denn kreative Pausen müssen ja sein. Doch es kommt völlig anders. Er wird ausgebeutet und betrogen und statt der erhofften, entspannten Aufnahmen im Studio erlebt er Zeitdruck, Hektik und aufnahmetechnische Mängel. 2 Jahre nach seinem Karrierestart sitzt ein frustrierter Hendrix in einem Radiostudio in New York und ist desillusioniert und enttäuscht und macht seinem Ärger dem Interviewer gegenüber Luft. Auf die Frage, warum die neue Single The Burning of the Midnight Lamp keine gute Platzierung in den Charts erreicht, sagte Hendrix:
I really don't care what our record is as far as chart-wise. We had this one that only made number 11, you know. His name, The Burning of the Midnight Lamp, which everybody around here hated. They said that was the worst record, you know. But to me, that was the best one we ever made. Not far as recording, because the recording technique was really bad, you know, you couldn't hear the words so good. Probably that's what it was.
Mir ist es wirklich egal, sagt Jimi Hendrix, auf welchem Platz der Charts meine Platte ist. Dieser hier, The Burning of the Midnight Lamp, hat gerade mal Platz 11 geschafft. Jeder hier hasst sie. Für mich ist sie die beste, die wir gemacht haben. Nicht was die Aufnahmetechnik angeht, die ist beschissen. Man kann den Text kaum verstehen. Wahrscheinlich ist es das. Auf die Zwischenfrage, ob er mit der Aufnahmetechnik grundsätzlich zufrieden sei, verneinte Jimi Hendrix vehement und antwortete:
Not at all. Worst even on the LPs. It makes me so mad. Cause see, that's part of us. And like, see, like we recorded and everything, and then all of a sudden something happens and it just comes out all screwed up. You just get so mad. You just don't want to know about it anymore. Like our next LP, every track is gonna have to be right, or else I'm just, you know, just gonna forget about it. I mean, well, not forget about it. That's the way I, you know, you say that, you know, right, but you're not. Yeah. But that's the way I feel. You can get in there and mix and mix and mix and get such a beautiful sound. And when it's time to cut it, they can just screw it up so bad. I wouldn't understand that either, because we, you know, it comes out all bad. Because they go by levels and all that. Some people don't have imagination. See, when you cut a record, right before it's being printed, when you cut the master, if you want a sound where you can, really deep sound, you know, where you have depth and all this, you must almost remix it again right there, the cutting place. And 99% don't even do this. They just go and say, oh yeah, turn it up there, make sure that it doesn't go over there, make sure it doesn't go under, you know. And there it is, it's nothing but one dimensional.
Das macht mich ja so sauer. Die Musik ist ein Teil von uns. Wir spielen sie und alles klappt. Das Ergebnis ist dann völlig verdreht und da wird man halt sauer. Ich will davon nichts mehr wissen. Auf unserer nächsten LP muss jede Spur gut sein. Und wenn das nicht klappt, kann ich meine Ziele vergessen. Nein, das meine ich nicht wirklich ernst, aber so fühle ich mich eben. Man kann tagelang mischen und mischen und mischen, erhält einen herrlichen Sound und wenn es dann rauskommt, klingt alles wie aus der Badewanne. Ich verstehe das nicht. Es kommt aber so ein Ergebnis raus, weil sie alle auf den Pegel achten. Die können sich nicht vorstellen, dass mir der Pegel scheißegal ist. Also, wenn du eine Schallplatte machst, bevor das Ding in die Pressung geht, wenn du das Mastertape fertig mischst und du willst einen wirklich runden, vollen Klang, du hast die richtigen Tiefen und all das. Sie versauen dir das, wenn sie die Folien machen. In 99% der Fälle geht das alles verloren. Da wird alles auf einmal eindimensional. Eindimensional klang für Jimi Hendrix auch der Song, von dem die Rede gerade war, The Burning of the Midnight Lamp. Im Juli 1967 nahm Jimi Hendrix mit seinen Experience-Mitmusikern Noel Redding Bass und Mitch Mitchell Schlagzeug den Song The Burning of the Midnight Lamp auf. Das herausstechende Klangmerkmal des Songs war die erstmalige Verwendung des Wah-Wah-Pedals, dessen Sound von da an immer mit Jimi Hendrix assoziiert blieb. Der Songtext formuliert ein Hauptthema in seinen Songs, Melancholie und Einsamkeit. Die ersten Zeilen lauten: Der Morgen ist tot, so auch der restliche Tag. Hier gibt es nichts, was mir begegnen könnte, außer dem Mond. Meine Einsamkeit fühle ich den ganzen Tag. Es ist mehr als genug, um einen Mann dazu zu bringen, sich selbst und alles wegzuwerfen. Von Einsamkeit, ja sogar von einer tiefen Lebensmüdigkeit und Verzweiflung handelte schon der Song mit dem sprechenden Titel Manic Depression aus dem Debütalbum der Experience. Auch wenn es im Text mehr um eine romantische Niedergeschlagenheit geht, als um eine manische Depression im klinischen, psychologischen Sinne, beschreiben die Textformulierungen doch eine zutiefst frustrierende Erfahrung. Da heißt es: Die Frau ist so willig, aber alle Süße ist vorbei. Man liebt sich, man bricht aus. Es ist immer dasselbe, wenn es vorbei ist. Ob es hier um Sex mit einem Groupie geht oder um eine andere flüchtige Romanze, die Traurigkeit und Leere nach dem Liebesakt ist eine weitere Darstellungsform der tiefen, geradezu existenziellen Melancholie, die aus so vielen Texten von Jimi Hendrix spricht. Musikalisch ist Manic Depression eine seltene Stilmixtur aus Jazz, Walzer, Hardrock und Blues-Schema. Im Schlussrefrain heißt es, als erhoffte Rettung vor seelenlosem Sex, Musik, süße Musik, ich wollte, ich könnte dich liebkosen und küssen. Bei manchen seiner Shows kündigte er den Song mit der provozierenden Bemerkung an, er würde lieber mit der Musik schlafen, als mit immer derselben langweiligen Frau. Jimi Hendrix beschreibt sich als Ich-Erzähler hier im Song Manic Depression von 1967 als deprimiert, weil im seelenlosen Sex kein Glück zu finden ist. Zu diesem Zeitpunkt war er aber noch vital und psychisch stabil. Doch zwei Jahre später war er durch Drogenmissbrauch und unentwegtes kräftezehrendes Touren ohne Pause gesundheitlich angeschlagen und vom Business frustriert. Doch Pläne hatte er noch immer genug. Und von der Weiterentwicklung seiner Musik war er nach wie vor wie besessen. Nach Electric Ladyland wollte er ein weiteres Doppelalbum veröffentlichen, weil er an längeren Stücken arbeitete. Doch seine Plattenfirma hielt nicht viel davon. Sie wünschte sich ein populär ausgerichtetes Hitalbum mit prägnanten Titeln für die Charts. In diese Richtung wollte auch sein Management ihn drängen, weil dann weitere lukrative Tourneen zu erwarten wären. Doch Jimi Hendrix hatte völlig anderes im Sinn. Auf die Frage des Interviewers, wie lange denn seine neuen Stücke seien, antwortete Jimi Hendrix Ende 1969.
All depends on what kind of song it is. If it's a song with about three or four movements, well, yeah, like this one song I wrote named Eyes and Imagination, that's the name of it, and it's about 14 minutes long, but it's telling about every sentence or every two sentences tell a completely different story. It's nothing but imagination. It starts off with this baby crying, you know, a brand new baby has been born, and then you hear these bullets, you know, in the background. You know, it's nothing but this imagination, and it's every sentence tells a different story, and it's about. But it goes in about four major movements, but I always go back to this one little thing. You must have that one little thing through it, you know. But I don't even know. There's so many songs I wrote that we haven't even done yet that we'll probably never do.
Das hängt davon ab, um welche Art von Songs es sich handelt, sagte Jimi Hendrix. Ob ein Song drei oder vier Teile hat oder auch mehr. Ich habe einen Song geschrieben mit dem Titel Eyes of Imagination. Der ist 14 Minuten lang. Und jeder zweite Satz erzählt eine völlig neue Geschichte. Es geht um Imagination. Du hörst erst die Schreie eines neugeborenen Babys und danach Schüsse im Hintergrund. Es geht um die Vorstellungskraft und ständig wird eine neue Geschichte erzählt. Der Song ist in vier große Abschnitte gegliedert, aber alles kehrt immer wieder zu einem kleinen, einzelnen Thema zurück. Ich habe so viele Songs in dieser Art geschrieben, die wir noch nicht ausgearbeitet haben und wahrscheinlich auch nie aufnehmen werden. Dies sagt Jimi Hendrix und lässt offen, warum seine vielen Songideen nicht zu Ende gebracht und aufgenommen werden. Aus den Reihen der Musiker und Tontechniker, mit denen er damals zusammengearbeitet hatte, war zu hören, Hendrix hätte sich zum damaligen Zeitpunkt Ende 69, Anfang 1970 in einem kreativen Tief befunden. Trotz einiger guter Songideen hätte er keine klare Richtung gesehen, habe vieles angefangen, doch nicht zu Ende gebracht, hätte seine Klangvorstellung nicht mal seinem alten Freund und engsten Studiovertrauten Eddie Kramer vermitteln können. Er sei ausgebrannt und musikalisch ziellos und verunsichert gewesen. Doch so völlig uninspiriert kann Hendrix auch in dieser Phase nicht gewesen sein. Schließlich nahm er am 18. Dezember 1969 das großartige Stück Easy Rider auf, inspiriert von dem Biker-Film Easy Rider mit Peter Fonda, den Hendrix im Spätherbst 69 gesehen hatte und in dessen Soundtrack übrigens auch Musik der Jimi Hendrix Experience zu hören war. Das Musikbasisthema des Hendrix-Songs Easy Rider, übrigens geschrieben EZY Rider, das Grundthema stammte noch aus dem Dezember 1967, doch der Text und das Arrangement entstanden erst Ende 69. Jimi Hendrix arbeitete am Arrangement wie ein Besessener und schichtete insgesamt 8 Gitarren-Overdubs übereinander. Der Song Easy Rider erschien im Februar 1971 innerhalb des ersten posthum veröffentlichten Hendrix-Albums The Cry of Love. Ein in sich geschlossener und kompletter, ein majestätischer Track, der für alles steht, was die Klasse von Jimi Hendrix ausmacht. Das schrieb der Melody Maker über diesen Song Easy Rider, der am 18. Dezember 1969 eingespielt wurde, mit Buddy Miles am Schlagzeug, Billy Cox am Bass und mit Stevie Winwood und Chris Wood von Traffic als Background-Sänger. Doch im Zentrum des Songs stand wieder einmal die großartige Gitarrenarbeit von Jimi Hendrix, diesmal sogar mehrlagig, fast orchestral übereinander geschichtet. Dass die Gitarrenmagie von Jimi Hendrix auch von flüchtiger Natur sein konnte, das beschrieb der holländische Rockautor und Journalist Roel Bens van den Berg mit bildhafter Sprache in seinem Buch Die Luftgitarre. Als Jimi Hendrix 3 Jahre nach seinem glorreichen Durchbruch beim Festival von Monterey und ein Jahr nach seinem Triumph von Woodstock, Zitat, auf der anderen Seite des Ozeans die Bühne, das von Sturz, Regen und den letzten Zuckungen des Hippie-Zeitalters geplagten Isle of Wight Festivals betritt, scheint er um mindestens 20 Jahre gealtert. Seine Wangen eingefallen, seine Augen glanzlos, Haut und Haare wie aschgrau, dagegen wirkt sein grellfarbiger, psychedelischer Spielanzug wie der reinste Hohn. Er sieht wie ein körperlich und geistig verbrauchter Mann aus. Und das kommt nicht nur von den Drogen, die ihn gezwungen haben, auf eine beschleunigte Rückzahlung der von ihnen verliehenen Hypothek auf das Leben. Das wirkliche Drama seines Auftritts beim Isle of Wight Festival, so wie es in der Filmdokumentation festgehalten wurde, besteht darin, dass Hendrix Gitarre ihn im Stich lässt. War sie in Monterey noch wie Wachs in seinen Händen, sklavisch bereit, ihm auch den kleinsten Wunsch zu erfüllen, so verrät sie ihn jetzt wie eine eifersüchtige Geliebte. Alles klingt verformt, wie aus dem Gleichgewicht, ähnlich einem Radio, dessen Frequenz nicht richtig eingestellt ist, sodass ständig auch andere Sender zu hören sind, auf denen aufgeregte Stimmen in unverständlichen Sprachen von unbegreiflichen Ereignissen berichten. Immer stärker gewinnt man den Eindruck, dass seine Gitarre anfängt, ihm zu widersprechen. Wie ein Action-Painter rennt Hendrix auf der Isle of Wight mit seiner Stratocaster an einer Reihe großer Leinwände vorbei, auf die er mit einem zunehmend verbissener werdenden Zug um den Mund seine psychedelischen Landschaften, tieffliegende Sturzkampfbomber, vielfarbigen Kometenregen, mit Vollgas durch die Wüste rasenden Autos und immer wütender werdenden, zähneknirschenden, ekstatischen Höhepunkte klatscht. Aber so sehr er sich auch ins Zeug legt, er schafft es nicht, der Zusammenhang fehlt. Die majestätische elektrische Kathedrale, die Hendrix mit Hilfe seines Gitarrengeistes errichtet hatte, ist dabei, über seinem Kopf zusammenzustürzen. Für ein solch zügelloses Talent wie Hendrix, mit seinen Fingern wie flüssiges Feuer, war es schon immer frustrierend, dass das, was aus den Lautsprechern drang, nur ein Schatten dessen war, was sich zwischen ihm und den Saiten seiner Gitarre abspielte. Aber das war nur ein Luxusproblem. Nun kämpft er offensichtlich verzweifelt mit seinem Instrument, wie ein Bauchredner, dessen Puppe die Seele ihres Meisters aufgesogen und einen eigenen, trotzigen und destruktiven Willen entwickelt hat. Vielleicht liegt es am Dunst, der aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit von den erhitzten Verstärkern aufsteigt. Jedenfalls sieht es so aus, als wären Hals und Körper von Hendrix Gitarre von einem rauchartigen, weißen, flackernden Licht umgeben, wie das einer Neonröhre, die gleich ihren Geist aufgibt. Und dann ist alles vorbei. Der Schwanengesang des Jimi Hendrix endet mit einer resignierenden Geste. Nach dem letzten Song lässt er beinahe krank vor lauter Ekel seine Gitarre aus der Hand gleiten, lässt sie auf den Boden fallen und geht, ohne sie noch eines einzigen Blickes zu würdigen, von der Bühne. Die metaphysische Leier, seine Gitarre, mit der es ihm gelungen war, die Welt von Vietnam bis zum Summer of Love, von Afrika bis Black Power in einen Mahlstrom aus Klang zu verwandeln, war zu einem toten, gefärbten Stück Holz geworden. Zitat Ende. Im Dokumentarfilm vom Isle of Wight Festival kann man diese Szene genau so sehen. Am Ende des Songs In From the Storm lässt er seine Stratocaster wie achtlos auf den Bühnenboden fallen und geht, ohne sich umzudrehen. Der Song In From the Storm erschien posthum 1971 im Album The Cry of Love. Ich bin vom Sturm zurückgekommen, ich habe gelitten, es war so kalt und einsam. So heißt es im Text, diese Songs In From The Storm. Der Song gehörte zum Songrepertoire der Filmproduktion The Rainbow Bridge, aufgenommen in Maui, Hawaii im Juli 1970. Im Mittelpunkt des Films sollte die Dokumentation eines Jimi Hendrix-Konzertes stehen, aufgenommen in atemberaubender landschaftlicher Umgebung vor der Kulisse des Olavalu-Vulkans. Aber der massive Drogengebrauch bei fast allen Beteiligten des Filmprojektes führte zu diversen technischen Problemen mit dem Ergebnis, dass nur 17 Minuten des Hendrix-Konzertes technisch für den Film verwertbar waren. Im Text des schönsten Songs, den Jimi Hendrix für den Film geschrieben hatte und in dem er, wie schon so oft vorher, mit einem Engel, einem Wesen aus fernen Galaxien Kontakt aufnimmt, im Text heißt es: Hey Baby, woher kommst du? Sie sieht mich an und lächelt und sieht in die Weite des Universums. Ich komme aus dem Land der neu aufgehenden Sonne. Und ich frage: Hey Baby, wohin willst du gehen? Und sie antwortet: Ich werde es sehen, ich werde überall den Frieden der Seele aussehen und eine Fülle von Liebe für dich und für alle mitbringen. Lässt du mich mitgehen? Und sie sagt: Ja, ich mag's, wenn du mitgehst. Soll ich wirklich bleiben? Komm mit und sofort mit auf meinen Weg. Hey Baby, kann ich deine Welt kennenlernen? Ja, du darfst sie kennenlernen. Schließe auf zu mir. Wir werden zum Jupiter fliegen, die Sonne sehen und du wirst mein Volk sehen, jeden Einzelnen. Wir werden den Menschen dieser Erde helfen. Deswegen bin ich hier. Nimm mich mit. Bitte nimm mich mit. Das war ein Ausschnitt aus einer Live-Fassung des Hendrix-Songs Hey Baby, eingespielt beim Jimi Hendrix Concert live in Köln 1991 von den bekennenden Hendrix-Verehrern Uli John Roth und Randy Hansen plus Band. Bei einer Pressekonferenz von 1969 wird Jimi Hendrix gefragt, wenn er aufgefordert würde, eine grundsätzliche Botschaft an sein amerikanisches Publikum zu richten, wie würde diese Botschaft lauten? Jimi Hendrix zögert mit seiner Antwort. Es ist zu spüren, dass er sich über diese Frage nicht gerade freut.
Well, I really feel like, I really feel like turning people on, you know, quite naturally. Some kind of, at least entertainment. And like if they don't respond, well then I just play for myself, you know, and for the ones that will listen. If they do respond, well then this gives me more energy to work out, you know. It's another way of communication and trying to make harmony amongst the people enjoying what we're trying to get across, you know. Harmony is part of the first one too, anyway. See, you know, that's just the way I think. I think in no negative terms at all, because it takes up a whole lot of space in your mind, you know. And some people only use 1/10 of their brain capacity anyway. And so, you know, there's so much more room to think other good ways, you know. Personal philosophy, well, my personal one is that's part of my life, you know, it's just a part of me, music itself. And the effect I like to have for it on audience is maybe in a hypnotic state, if not an awakening state, you know. So therefore, that's why we don't preach necessarily violence unless it's a certain incident in a song. It should have some kind of solution, you know, at the end.
Ich möchte die Leute antörnen auf natürliche Weise, sagt Jimi Hendrix. Letztlich möchte ich unterhalten. Und im Grunde spiele ich für mich selbst und für alle, die zuhören wollen. Und wenn sie reagieren, dann gibt mir das Energie, um voranzukommen. Es ist eine Form von Kommunikation und der Versuch, Übereinstimmung mit dem Publikum herzustellen. Harmonischer Einklang ist ein wichtiger Teil davon. Ich denke nicht in negativen Kategorien, denn das würde zu viel Raum im Bewusstsein okkupieren. Und die meisten nutzen eh nur ein Zehntel ihrer Gehirnkapazität. Da ist also noch viel Platz für positive Wege. Meine persönliche Philosophie, der Teil meines Lebens, Teil von mir selbst, ist die Musik. Und die Auswirkung auf das Publikum ist mehr eine hypnotische Art als eine des Wachzustands. Und wir predigen nicht Gewalt. Da ist eine Form von Unschuld in den Songs. Und sie bieten eine Lösung am Ende. Die Lösung am Ende ist bei Jimi Hendrix letztlich auch immer wieder die Liebe. Ich treibe auf einem Meer vergessener Tränen, auf einem Rettungsboot, das auf dem Weg zu deiner Liebe ist, auf dem Weg nach Hause. So heißt es im Text des Songs Drifting, mit dem der Kramladen von und mit Volker Rebell zum 50. Todestag von Jimi Hendrix zu Ende geht.
On a sea of hope.